Einen schönen guten Morgen allerseits. Wir beginnen den Tag mit einem Sonderpodcast. Und der ganz reguläre Hermann und Pop stabil durch den Wandel, der kommt danach. Ihr Lieben, wir teilen die Themen heute ein bisschen auf, weil das Thema Ukraine, Russland, Westen und damit zusammenhängend Lieferketten, Zusammenbrüche, Energie, Versorgungsprobleme. Das sind Riesenthemenkomplexe, die wir heute in diesem Sonderpodcast behandeln werden. Alle anderen Themen zur Impfpflicht und so weiter, das kommt dann in dem regulären Podcast. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, das ist genau richtig, dass wir das heute mal aufgeteilt haben. Das hängt damit zusammen, ihr habt im Normalfall nicht die Zeit, die wir verwenden, um diese ganzen Recherchen durchzuführen. Und wir wollen versuchen, eine möglichst klare Struktur in unseren Aussagen auch drin zu haben. Das ist der Grund für diese Aufteilung. Und ich denke, ihr werdet damit einverstanden sein. Hört euch das einfach an, was wir zu sagen haben.
Wir sprechen seit Wochen darüber, dass durch die Sanktionen des Westens gegen Russland, durch den von Russland ausgelösten Krieg gegen die Ukraine möglicherweise Russland derart provoziert werden könnte, dass Russland kein Gas mehr nach Europa, sprich auch nach Deutschland liefern wird. Die Sanktionsliste von Seiten des Westens gegen Russland wird immer länger. Russland seinerseits fängt an, auch Sanktionen gegen den Westen zu erlassen. Darüber haben wir gesprochen. Es gibt also Einreiseverbote gegen Politiker. Joe Biden, spannenderweise auch sein Sohn Hunter Biden, der ja eigentlich nichts offiziell mit der Politik seines Vaters zu tun haben könnte, sollte. Auch der wurde sanktioniert. Und natürlich sind andere Sanktionen von Seiten Russlands erfolgt, über die sprechen wir nachher auch über die Auswirkungen. Aber die Energiewirtschaft in Deutschland bereitet sich jetzt auf einen möglichen Ausfall russischer Gaslieferungen vor. Und auch die Aussagen des Superministers Robert Habeck laufen in die eine Richtung, darauf kommen wir auch gleich, dass man erwägt oder nicht mehr ausschließt, dass Russland auf diese Weise antworten könnte. Und Andreas, wir haben oft darüber gesprochen, es gibt tatsächlich eine ganze Menge, nicht nur von Sanktionen, sondern Provokationen von westlicher Seite, die lange, lange vor dem von Russland ausgelösten Krieg gegen die Ukraine erfolgt sind.
Ja, es ist wirklich ganz schwer in Worte zu fassen, weil wir sehen natürlich jetzt, welche Richtung eingenommen wurde in Deutschland. Und ich darf daran erinnern, dass die Politiker, die Abgeordneten, ich nenne sie auch oft die Abgehefteten, einen Eid geleistet haben, jeden Schaden vom deutschen Volk zum Beispiel abzuwenden. Und wir befinden uns noch in einer rechtlichen Nationalstaatlichkeit und nicht in einer EU, ich sage mal, wischiwaschi durchgerührten Großtopfanlage. Das ist das Hauptproblem, was wir derzeit haben. Und wir sehen natürlich, wie mit dem Schicksal der Menschen umgegangen wird. Und wir erkennen hier oder glauben zu erkennen auch ein maximales Versagen, welches gerade in der Politik zu verzeichnen ist, in der westlichen Politik. Und wenn dann Herr Habeck auch noch davon spricht, dass er mehr oder weniger dienend tätig ist, aber dienend eben halt den Mächten, nämlich den Mächten oberhalb der Bundesrepublik, dann können wir uns ungefähr ausrechnen, in welche Richtung das Ganze geht. Und wir haben jetzt mit der Wechselwirkung natürlich zu rechnen. Der russische Bär ist jetzt natürlich wütend geworden. Und wir haben das gehört an der Rede, die meisten gar nicht mitbekommen haben, wo er das komplette Misstrauen dem Westen gegenüber ausgesprochen hat. Und das ist eine ernstzunehmende Situation, gar nicht, was eine Kriegsgefahr unmittelbar anbelangt, aber was jetzt anbelangt, die Versorgung und vor allem eben halt auch einen eventuellen Zusammenbruch der gesamten europäischen, des Wirtschaftsstandortes, der ja mal einer der größten, wenn nicht der größte der Welt war.
Und wir gehen mal im Einzelnen jetzt in die Meldungen rein. Als erstes eine Meldung, die veröffentlicht wurde vom Handelsblatt. Und die Überschrift lautet also Energiewirtschaft. Der Bund arbeitet an Abschaltplänen für Industrie bei Gaslieferstopp. Und das heißt, die Wirtschaft wird jetzt von der Bundesregierung vorbereitet auf einen möglichen Ausfall der russischen Gaslieferungen. Unter Federführung der Bundesnetzagentur wird bereits überlegt, welche Unternehmen im Notfall als erstes vom Netz genommen werden sollen. Und heute trafen sich dazu Vertreter der Bundesnetzagentur und des Wirtschaftsministeriums. Das ist dann Robert Habeck, der Superminister, der für Wirtschaft und Klima zuständig ist, gemeinsam mit Vertretern des Bundesverbandes der deutschen Industrie und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Und auch einzelne Unternehmen sind bereits eingebunden, heißt es. Und die Branchenvertreter halten sich zu diesen Plänen bedeckt. Es heißt dazu wörtlich, das Thema ist sehr sensibel. Wir wollen die Öffentlichkeit nicht verunsichern.
Ja, also wir sehen, was hier gerade passiert. Die sogenannte konservative Revolution Anfang der 80er Jahre, als man sich entschieden hatte, von Seiten des internationalen Geldwesens eine Umverteilung in ein Ultrareichtum einer kleinen Gruppe zu vollziehen und die Masse verarmen zu lassen. Und dann musste ja die Masse mehr oder weniger dann, um überhaupt noch Kaufkraft zu haben, durch Kredite Nachfrage wirksam bleiben. Dieses Spiel ist ausgespielt. 2008, 2009 hatten wir die große Finanzkrise und jetzt hat man nochmal das Ganze forciert. Was das bedeutet ist, wir müssen das maximale Angebot, was momentan noch auf den Märkten existiert, massiv reduzieren. Und offenbar hat man sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aus bestimmten Richtungen entschieden, dass den Preis für die verfehlte Politik der letzten Jahrzehnte in Europa gezahlt wird. Muss. Das heißt, man schaltet regelrecht den Industriestandort Europa mehr oder weniger ab. Der kommt völlig ins Straucheln, um damit diese Forderung des geringeren Angebotes, welches wir brauchen, weil nämlich gar keine mehr da sind, die etwas kaufen können, die Kaufkraft nämlich jetzt bei den Bürgern raus ist, dass das jetzt vollzogen wird. Und das ist das eigentlich Verwerfliche, was da gerade läuft, weil es von den deutschen Politikern mitgespielt wird.
Es sind historische Zustände und die Folgen werden verheerend sein. Es lässt sich jetzt alles schon ableiten, wenn man sich genau die Aussagen der Politiker und die Aussagen der Industrievertreter ansieht. Eigentlich, Andreas, fasst man sich ja an den Kopf und sagt, wie kann man sehenden Auges das jetzt alles zulassen?
Naja, es gab ja mal den Begriff des Hochverrates, der irgendwann mal im Raum stand und der ist ja auch völkerrechtlich bekannt und auch definierbar. Das große Problem ist, wenn wir eine Mediengesellschaft haben, die mehr oder weniger als Sprachrohr der Politik steht. Und mit der Politik meine ich nicht die amtierenden Kanzler oder was da so hinterhängt, sondern diejenigen, die die Politik gestalten, nicht diejenigen, die sie auszuführen haben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das ist eben halt jetzt schwierig zu erkennen. Und wir haben dazu natürlich eine große Masse auch an Wissenschaftlern, die offenbar in ihrer eigentlichen wissenschaffenden Art das einfach auch nicht mehr richtig verstehen und eine Justiz, die das Ganze nicht mehr ahndet, wenn solche massiven Schäden gegen das Volk durchgeführt werden. Wir wollen hier keine Angst machen. Es geht nur darum, wir wollen hier schon in einer etwas ernsten Form versuchen, mal die klaren Strukturen darzustellen. Denn das sei nochmal vorweg gesagt, wir werden auch nochmal erklären, ganz zum Schluss aus unserer Sicht, wie wir die Welt sehen. Die Welt wird nicht untergehen, aber es kommt jetzt eine schwere Durststrecke auf uns zu. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger. Und deshalb ist es so wichtig.
Diese Durststrecke hatte sich vor 2 Jahren bereits angekündigt, als der Mikrobenkrieg losging gegen das Volk. Und wir werden nachher in unserem regulären Podcast auch darüber sprechen, dass ein Ministeriumsmitarbeiter vor 2 Jahren schon gewarnt hatte mit einem Krisenpapier und genau das, worüber wir jetzt reden, vorhergesagt hat, wenn die Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen, Abriegelungsmaßnahmen und so weiter durchgeführt würden, sind sie. Und das Schicksal hat bereits vor 2 Jahren begonnen, seinen Lauf zu nehmen. Das hat also nicht so wahnsinnig viel zu tun jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, sondern er ist mehr oder weniger willkommen dafür, dass das passiert, Andreas, was du auch schon und andere freie Denker vor vielen Jahren bereits festgestellt habt und erwartet habt, dass es einen globalen Finanzcrash, einen Zusammenbruch geben wird und geben muss?
Ja, natürlich, das wissen eigentlich alle Sachverständigen, die sich im Bereich der Geldmengenpolitik auskennen, Geldumlaufgeschwindigkeit, quantitative Gleichungen kennen, also die Wissenschaft des Finanzwesens einigermaßen beherrschen. Das Problem wäre eigentlich relativ leicht zu beheben, indem man eine kontrollierte Umwandlung in ein den Menschen dienendes Wirtschaftssystem oder Finanzsystem umwandeln. Mittlerweile ist es ja so, dass die Menschen dem Finanzsystem dient oder zu dienen haben und nicht mehr das Finanzsystem den Menschen dient, wofür es eigentlich mal gemacht wurde. Denn die physische Ökonomie, die die Bedürfnisbefriedigung von Menschen letztendlich bewerkstelligen soll, die braucht das Geld als Hilfe, als Mittel. Wenn aber dieses Mittel zum Zweck verkommt und dann zu Lasten der eigentlichen ursächlichen Ausrichtung, nämlich die Befriedigung der Menschen mit deren Bedürfnisse, Nahrungsmittel und so weiter, aber auch alle Dienstleistungen, medizinische Versorgung und so weiter. Das sind ja alles diese Dinge, die dann irgendwann unter diesem Finanzsystem tatsächlich zusammenbrechen. Und jetzt sind aber die Nutznießer dieses Finanzsystems offenbar nicht bereit, eine friedliche Umwandlung durchzuführen, sondern es mit einem Crash zu machen, um ihre Pfründe zu halten und die Masse in der Armut zu lassen.
Man hatte ja erwartet, wenn ein globaler Finanzcrash kommt, dass der dann von oben herunterkommt. Aber nun wird es tatsächlich offensichtlich, dass es praktisch bei den Menschen gestartet wird, dass die als erstes gecrashed werden sollen und dann das Große und Ganze folgt.
Ja, das ist ja im Prinzip der Crash. Das heißt, ein Crash ist ja nichts anderes als die Auswirkungen. Irgendeiner muss die Zeche bezahlen für eine gigantische Party, die auf Pump aufgebaut wurde. Und die, ich sage mal, Initiatoren, fast hätte ich Verbrecher gesagt, die Initiatoren, die das jetzt installiert haben, sind diejenigen, die straffrei aus dieser Geschichte herausgehen mit einem Turbo an Rendite, den sie noch mal rausholen durch Corona und all diese Dinge, die wir jetzt gerade laufen hatten. Und die Menschen werden mehr oder weniger wie die stumpfsinnigen Lemminge über die Klippe eben halt springen gelassen. Und das ist das Hauptproblem, was wir zurzeit haben.
So, wir bleiben jetzt noch in der Handelsblattmeldung. Also man ist da zusammengetreten heute und möchte Kriterien erarbeiten, nach denen eine Abschaltung erfolgen könnte. Zum Beispiel mache man sich Gedanken darüber, ob ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie anders behandelt werden soll als ein Reifenhersteller. Und die Regulierungsbehörde befragt nach Informationen aus Branchenkreisen auch schon konkret energieintensive Unternehmen, wie hoch der Gasverbrauch ist und ob sie im Notfall kurzfristig die Produktion unterbrechen könnten. Und auch Netzbetreiber haben in den vergangenen Wochen schon Großkunden auf mögliche Abschaltungen vorbereitet. Andreas, wir haben über Abschaltungen in Industriebetrieben vor anderthalb Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gesprochen, im Zuge der Corona-Krise und im Zuge der Klimakrise, die jetzt offenbar mit dem Ukraine-Krieg Hand in Hand gehen. Also das ist ein Trio Infernale, das sozusagen dafür geeignet ist, die Weltwirtschaft in den Dutt zu geben.
Ja, man will die Wirtschaft regelrecht abschaffen, zumindest eine autarke Wirtschaft, und sie in ein sozialistisches, totalitäres System zu überführen versuchen. Das ist das Eigentliche, was dahinter steht. Denn wenn die Reifeninstitute dicht machen, also die Reifenhersteller zum Beispiel, dann sind die vielen tausend Menschen, die dort beschäftigt sind, nicht mehr in der Lage, ein Einkommen zu generieren. Wir haben aber ein Finanzsystem eine abhängige Architektur, die 99%, über 99% aller Teilnehmer nicht im Ansatz verstehen. Man muss sich vorstellen, das Fundament, auf dem wir leben, wird nicht im Ansatz verstanden, auch nicht unterrichtet. Und wenn es unterrichtet wird, dann in den Schulen falsch, indem dann einer von der Bank kommt und macht dann Börsenspiele mit den Schülern. Also eine völlig abstruse Situation. Und wenn alle von dem Geldsystem abhängig sind, muss man sich fragen, wenn man die Industrie dicht macht und nur die Lebensmittelindustrie laufen lässt, wovon sollen denn die anderen die Lebensmittel bezahlen? Können sie nicht, weil sie kein Einkommen mehr haben. Was wäre das Ende vom Lied? Man muss ihnen irgendwie ein Einkommen geben, in Form eines sogenannten Grundeinkommens oder was man da sich sonst sozialistisch ausgedacht hat. Und das führt natürlich dazu, die Frage, wo kommt dieses Geld her? Und das kann nur über die Enteignung kommen, die zum Beispiel noch in der Lebensmittelindustrie letztendlich beschäftigt sind. Und jetzt kommt der große Punkt, es läuft alles mehr oder weniger strategisch faschistoid auf einen Punkt zu, wo eine totale Enteignung aller Menschen stattfinden soll, damit sie dann überhaupt noch irgendwie ernährt werden können. Und dazu müssen diese gesamten Angstszenarien auf allen Ebenen, ob das Corona oder sonstige Dinge sind, aufgebaut werden. Also wir sehen hier schon ganz deutlich oder genau genommen noch in einer Unschärferelation die Richtung, in die es geht und dass hier mehr oder weniger die komplette Enteignung im Raum steht.
Ich möchte trotzdem an dieser Stelle etwas einwerfen, was wir zu einem späteren Zeitpunkt wohl nächste Woche besprechen werden. Aber ich werde ganz kurz etwas vorgreifen. Es gibt ja namhafte Vertreter aus dem WEF-Board. Die sind da regelmäßig und halten Vorträge, kommen aus den Bereichen Physik, Chemie, Biologie, sind als ganz namhafte Wissenschaftler ausgewiesen. Und darunter gibt es einige, die Transhumanismuspläne genauer erläutern. Künstliche Intelligenz, digitale Identität, Chip in den Kopf, dann kannst du gesteuert werden und so weiter. Und diese Leute fangen jetzt an, durch den Ukraine-Russland-Krieg sich große Sorgen zu machen, dass ihr Programm nicht weiter finanziert werden könnte, weil nämlich jetzt sämtliche Gelder zunächst mal abgezogen werden von den einzelnen Regierungen und in Waffenlieferungen gesteckt werden. Hunderte Millionen, Milliarden und so weiter. Und die gehen in die Ukraine. Das heißt, die Pläne, ich sag mal jetzt salopp, des Dunkels, die um die Menschen auch nicht nur zu enteignen, sondern unter einer Art Zwangsherrschaft, sozialistisches Sozialpunktesystem und so weiter zu bringen, das ist alles doch nicht so einfach umzusetzen. Zumindest wird es verzögert oder, wie jemand eben auch sagte, aus diesen Reihen könnte sich deswegen sogar in Rauch auflösen. Und daran sehen wir alle, dass eben Fehler gemacht werden. Große Fehler in der Überstürzung der Ereignisse müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden und die sind oft nicht ihren eigenen Plänen zuträglich. Ganz kurz noch jetzt zu dieser Handelsblattmeldung. Es gibt jetzt also einen groben Plan, wie bei einer Gasknappheit vorzugehen ist, falls der böse Ivan das Gas komplett abschaltet. Und dieses Ding heißt Notfallplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland. Einer deiner Informanten hat die ganze Zeit gesprochen von dem Projekt Empty Gas, Andreas. Das scheint das Projekt zu sein. Und hier wird jetzt von oberster Stelle der Ministerien geregelt, dass zunächst Unternehmen betroffen sind, die ohnehin in ihren Verträgen die Möglichkeit eingeräumt hatten, kurzfristig die Belieferung auszusetzen. Im nächsten Schritt sollen dann Gaskraftwerke folgen, die nicht systemrelevant für die Versorgungssicherheit sind. Dann kommen aber auch schon Unternehmen an die Reihe, heißt es, die eigentlich nicht mit einem solchen Fall gerechnet haben. Welche Firmen das dann vorrangig treffen könnte, ist bislang nicht geregelt. Also der Topf, auf dem alle sitzen, ist heiß. Und bei dem Treffen heute sollte es auch um wörtlich die konkrete Umsetzung des Notfallplans Gas gehen. Also das heißt, wir dürfen gespannt sein.
Ja, und das ist wirklich wichtig, weil man eben feststellt, dass man doch dieses über LNG, über diese Schifffahrt beispielsweise, über USA den Ausgleich nicht schaffen könnte, bewerkstelligen könnte, wenn das russische Gas nicht mehr kommen sollte. Und darauf bereitet man sich offenbar vor, weil Russland offenbar schlichtweg die Schnauze voll hat, um es mal ganz platt auszudrücken. Und jetzt über Schiffe das Ganze zu regeln mit Terminals, die gebaut werden müssen, die noch nicht gebaut wurden. Wir hatten neulich darüber gesprochen, da war übrigens ein Rechenfehler drin, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Wir haben da gesprochen von unendlich vielen Schiffen, die rüberfahren müssen. Da liegt ein Fehler drin, weil man muss wissen, dass dieses runtergekühlte Flüssiggas in den Tankern ein anderes Volumen hat, als das, was durch die Pipelines durchgeht. An der der Stelle möchte ich das nochmal klären. Es sind weniger Schiffe, aber es sind immer noch viele, viele hundert. Und diese vielen, vielen hundert Schiffe, die da mehr oder weniger zusätzlich über den Atlantik schippern müssten, um Deutschland mit Gas zu versorgen. Da frage ich mich erstmal, wie das mit der CO2-Bilanz zu bewerkstelligen ist, wenn die Dinger mit Rohöl, mit Schweröl laufen. Und die Schweröl übrigens meist aus Russland kommt, womit Putin ja wieder finanziert wird. Das ist ja die Absurdität in Tüten. Wenn ich mir dann noch vorstelle, wie diese großen Containerterminals, die noch gebaut werden müssen, um das Öl von den Schiffen runtergekühlt abzupumpen in diese Spezialcontainer. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand auch an industrieller Logistik und vor allem an Rohstoffen, die da verbraucht werden.
Und vor allem an Zeit, weil es dauert Jahre, bis so ein Teil fertig ist.
Richtig. Und mal abgesehen von der CO2-Geschichte, ich frage mich, wie Sie das mit der Klimanummer regeln wollen, während auf der anderen Seite die Nord Stream 2 bereits fertig ist und steht und man könnte sie jetzt nutzen und es würde dabei überhaupt keine Klimaproblematik mehr auftauchen. Daran sieht man, dass ein Paradoxon gar nicht dumm genug sein kann, um es nicht in der Politik durchzuziehen. Das heißt, es ist ihnen eigentlich völlig egal und die glauben offenbar selbst nicht an dieser Klimageschichte. Würden Sie auch an diese Klimageschichte, die man uns auftischt, glauben, wäre diese Geschichte völlig absurd und die würden sagen, egal, auch wenn Putin dabei gewinnt, es geht ja um die Erde, die ja in wenigen Jahren laut Fridays for Future gar nicht mehr existiert, dann spielt es auch gar keine Rolle, jetzt noch Putin zu füttern, eventuell, aber wir sehen eben halt, die Paradoxien hat ihren Zenit erreicht.
Ja, und es hat sich ein anderer Industriesektor gemeldet und gesagt, wenn es ein Energieembargo geben sollte, dann steht wörtlich die Leistungsfähigkeit des Landes auf dem Spiel. Und das kommt von der chemischen Industrie, die ja besonders abhängig ist von den Brennstoffen aus Russland. Und die Prognose für das laufende Jahr sieht schon nicht sehr gut aus. Und die Unternehmen aus dieser Branche fordern von der Politik, alles auf die Versorgungssicherheit auszurichten und in diesem Zuge den Klimaschutz zurückzustellen. Denn wenn man jetzt die ganzen Klimaschutzpläne von Habeck und Baerbock mit umsetzen will und gleichzeitig davon ausgehen könnte, dass es einen Gasstopp aus Russland gibt, dann würde das tatsächlich, da würde vieles zusammenkommen, was den Industriestandort Deutschland und natürlich auch Europa zunichte machen würde. Und die chemische Industrie ist die drittgrößte deutsche Branche, Exportbranche. Und die bisherige Prognose sieht nicht gut aus. Zum ersten Mal traut sich der Verband der chemischen Industrie mit dem Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große-Entrup mal so einen Ausblick für das laufende Jahr zu geben. Und da heißt es, eigentlich kann man es doch nicht, weil jegliche Prognose wäre im hohen Maße spekulativ. Denn vor allem die infolge des Krieges rasant gestiegenen Preise für Öl und Gas haben die Lage für die energie- und rohstoffintensive Chemiebranche dramatisch verändert. Der finanzielle Spielraum der Unternehmen ist erheblich geschrumpft und entsprechend schwer wären weitere Preissteigerungen zu stemmen, heißt es. Vor allem mittelständische Firmen können die gestiegenen Preise offenbar jetzt nur bedingt an die Kunden weitergeben, was natürlich insgesamt schon passiert. Und der Verband warnt daher eindringlich davor, die bereits bestehenden Sanktionen auf russisches Öl und Gas noch auszuweiten, also bloß das nicht, wie jetzt zum Teil ja in der Politik gefordert wird, um Russlands Machthaber Putin in die Knie zu zwingen. Wer hat das so formuliert? Das ist Welt Online. Es ist ja entweder der Tyrann oder Diktator oder eben der Machthaber. Und man sagt ja einfach, die Auswirkungen wären fatal. Die chemische Industrie ist in hohem Maß auf die Gaslieferungen angewiesen. Übrigens nicht nur für die Energieerzeugung, sondern auch für die stoffliche Verarbeitung, etwa bei der Produktion von Ammoniak.
Interessant finde ich hierbei, dass solche hohen Funktionäre dieser Lobbyistenverbände der chemischen Industrie sich dann melden, wenn das Kind bereits in Brunnen gefallen. Das ist ja mittlerweile in den Brunnen regelrecht runter und unten aufgeschlagen. Und jetzt melden sie sich und daran erkennt man auch die Halbherzigkeit der nicht Unternehmertypen, sondern der Funktionäre. Diese Funktionäre mehr oder weniger ich weiß nicht, auf welchen Payrolls sie stehen, dass sie dann erst damit rauskommen, obwohl sie im Vorfeld längst wussten, dass ihre Branche in die Dutten geht, das heißt zerstört wird. Aber das ist genau eins der Hauptprobleme. Es ist ein großes Zusammenarbeiten aller großen Funktionäre, ob das das World Economic Forum ist, ob das die Vorstandschefs sind von großen Konzernen, ob das die Automobilindustrie ist oder sonst etwas oder die chemischen Verbände oder sonstige Verbände von irgendwelchen Großindustrien. Alle arbeiten mehr oder weniger zusammen und man fängt dann an, aus der Hecke zu kommen, wenn das Rad nicht mehr rückdrehbar ist. Das ist das Interessante. Und das gehört offenbar auch zum Spiel nach dem Motto, wir können im Nachhinein sagen, wir hatten immer gewarnt, aber man warnt immer erst dann, wenn es zu spät ist.
Und dieser Chemievorstand, Verbandsvorstand, großer Entrup sagt, es sei kurzfristig nicht möglich, die benötigte Menge an Gas aus Russland über andere Energieträger oder weitere Anbieter zu kompensieren. Und er weist darauf hin, dass die Lage in Deutschland sich signifikant unterscheide von jener der USA, wo kürzlich der Verzicht auf russische Energielieferungen beschlossen wurde, was ja Deutschland nicht gemacht hat und die EU bis jetzt auch nicht. Und die USA, sagt er wörtlich, sind in der Energieversorgung mehr oder weniger autark. Bei uns kommen bisher 55% unserer Primärenergie aus Russland.
Ja, und damit ist es deutlich gesagt, das Kind ist in den Brunnen gefallen.
Er sagt, die Welt hat sich dramatisch verändert. Er verlangt jetzt von der Politik, alles müsse Vorrang haben, was zur Versorgungssicherheit und vor allem Bezahlbarkeit von Energie beiträgt. Und jetzt sagt der Verband, man müsse ganz schnell die EEG-Umlagen abschalten oder eine Senkung der Energiesteuer auf das EU-Minimum und so weiter und so fort. Wir werden sehen, was daraus wird. Und gleichzeitig wird ein anderer Beitrag veröffentlicht, der uns wissen lässt, und zwar ist das NTV, dass Deutschland jetzt wieder bevorzugt Strom aus der Kohle zieht. Und das hat ja nun dann gar nicht viel zu tun. Ich meine, man kann froh sein, dass es so ist, dass also nicht schon ein völliger Energiestopp und Zusammenbruch da ist. Aber Deutschland schaltet jetzt bei der Energiewende in den Rückwärtsgang. Und im vergangenen Jahr sinkt der Anteil von Windkraft, Photovoltaik und Biogas an der Energiebilanz erneut. Das war ja auch schon 2020 so. Und neuer Spitzenreiter bei der Stromversorgung ist die gute alte Kohle.
Ja, und jetzt ist das Verrückte immer, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, das noch zu kommentieren. Denn es setzt ja voraus, dass Kohle ganz furchtbar ist und die Windenergie ganz toll. Denn wenn wir das Ganze mal versuchen, mal zu analysieren, das haben wir schon oft gemacht, ich möchte es einfach nur mal grob darstellen. Eine Windkraftanlage ist nicht nur die Produktion, sondern da hängt auch der Aufbau damit hinter, der Rückbau, wenn die Windkraftanlage abgebaut werden muss. All diese Dinge fließen offenbar in die CO2-Bilanz nicht rein. Und die muss man ja noch ins Verhältnis setzen zu der Stromproduktion, die ein solches Windrad in meinetwegen 25 Jahren produziert. Und da stellt man fest, dass die CO2-Bilanz bei den Windkraftanlagen schlechter sein kann als bei modernen Kohlekraftwerken. Also das Schlimme ist, wir gehen immer von Annahmen aus, die in sich schon widerlegt sein können und widerlegt sein müssten. Wir könnten theoretisch das Problem relativ schnell lösen, indem wir jetzt in einen friedlichen Dialog mit Russland gehen würden, indem man das russische Gas kommen lässt, versucht in Frieden miteinander zu arbeiten und dann aus europäischer Sicht ein Bündnis anstrebt, wo man beispielsweise in der Eurasischen Platte friedlich einen neuen Weg aufbauen würde. Das wäre durchaus möglich, findet sich aber nicht in den Interessen der NATO-Führung wieder. Und die sitzt im Pentagon. Und hier haben wir genau den Knackpunkt. Aber all diese Dinge kann man ja nur als Verschwörungstheorie kennzeichnen oder eben halt als Schwurbeln oder als Aluhutträger wird man bezeichnet. Aber das sind die einfachsten Dinge, womit man es eigentlich regeln könnte. Will aber keiner offenbar.
Also ganz kurz, Kohle war im Jahr 2021 der wichtigste Energieträger zur Stromerzeugung in Deutschland, hat das Statistikamt herausgerechnet. Mit einem Plus von fast 25% verzeichnete der Strom aus Kohle demnach auch den höchsten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Und wir hatten ein windarmes Frühjahr. Das schadet natürlich dann Habecks Politik und auch der von Annalena Baerbock. Und das heißt, Strom aus Windkraft hatte dadurch nur noch einen Anteil von 21,5% an der eingespeisten Strommenge. Und ja, und Frankreich baut weiter Atomkraftwerke und wird zum wichtigsten Stromlieferanten. Andreas, das ist ja auch eine Doppelmoral, wenn man sagt, wir schalten alles ab, was Atomkraftwerke angeht, aber dann kaufen wir halt den teuren Atomstrom aus Frankreich.
Ja, und damit subventioniert natürlich Deutschland als bisher größter Wirtschaftsstandort Europas oder der EU, dass die Stromkosten der Franzosen. Denn in dem Moment, wenn Deutschland angewiesen ist, aufgrund ihrer völlig verfehlten Energiepolitik den Strom aus Frankreich zu kaufen oder aus Spanien oder sonst woher, dann verlangen sie natürlich ganz andere Preise. Und diese hohen Preise zahlt dann der deutsche Bürger. Und mit diesen hohen Preisen kann zum Beispiel die französische Energieindustrie die Preise für die französischen Bürger subventionieren. Und das bedeutet, dass der deutsche Bürger in seiner Stromrechnung die Subventionen auch für französische Bürger mitbezahlt. Und jetzt möchte ich auf gar keinen Fall eine Aggression gegen die französischen Bürger forcieren, denn das ist der falscheste Weg. Genau das gehört nämlich zu dieser Spaltung mit dazu. Das sind einfach nur die logischen Interessen, die dahinter stehen, offenbar. Das heißt, es gibt offenbar ganz viele Kräfte, die daran interessiert sind, Deutschland als Vorzeige-EU-Land mehr oder weniger einzudampfen, wobei sie nicht verstanden haben, dass sie selbst dabei mit runtergerissen werden. Und an dieser Stelle ist es nochmal so unglaublich wichtig, sich auch selbst mit dieser Stromversorgung so autark wie möglich zu halten. Und da gibt es dann ja eben halt Notstromaggregate, vor allem dieses Ecoflow-System, was wir jetzt auch immer wieder probieren. Wir machen richtige Manöver damit, wie das funktioniert. Wenn nur noch stromweise, also der Strom stundenweise kommt, so ist es richtig, dass man die Möglichkeit hat, einen riesen Akku aufzuladen. Das ist nämlich eine Art dieses Ecoflows, was dort hintersteht, und mit diesem Akku dann die wichtigsten Geräte wie Kühlschränke und so weiter dann am Laufen zu halten. Dieser Akku ist aber nicht nur Akku, sondern er ist auch Generator, weil er natürlich auch noch einen Solarpanel hat, womit man diesen Akku dann entsprechend auch wieder laden kann oder die Entladung verzögert, wenn zu viele Geräte dran geschlossen sind. Also auch das ist eine unglaublich wichtige Grundlage, dass wenn es mal hart wird, dass man dann hat als Alternative.
Ja, und was wir gerade über die Industrieunternehmen besprochen haben, was da schon diskutiert und geplant wird, nämlich Notfallgas für Deutschland und Europa. Das Gleiche gibt es für Strom. Also auch da wird ja ganz klar darüber gesprochen, dass es Stromabschaltungen geben wird für große Unternehmen, aber eben auch für Bürger. Und da ist es, was du gerade gesagt hast, eben wichtig, dass wenn man so einen großen Akku wie so ein Ecoflow-Aggregat hat, dass man in den Zeiten, wo es Strom gibt, das Ding aufladen kann, damit, wenn wieder abgeschaltet ist, man weitgehend autark sein kann. Natürlich kann man dann auch nicht alle Stromquellen bedienen, aber die wichtigsten, dass es einfach im normalen Leben weitergeht.
Genau, das bedeutet bestimmte Durststrecken der Nichtstromversorgung, denn diese Stromabschaltungen kommen wie das Amen in der Kirche. Spätestens jetzt, wo man auch noch die Ukraine mit in das europäische Stromnetz mit einintegriert hat, ist also die Wahrscheinlichkeit des Brownout und auch im schlimmsten Fall des Blackouts regelrecht vorprogrammiert wurde. Es wird immer mehr in die Richtung gehen, nicht mehr ob, sondern wann es passiert. Das ist die ganz deutliche Prognose, die man hier ableiten kann.
Wir sprechen ja seit über 2 Jahren über die Vorbereitung auf alles Mögliche. Und viele von euch haben sich zum Glück vorbereitet. Auch was Lebensmittel angeht, was Öle und Nudeln und Mehl und Getreide angeht. Viele haben das ernst genommen. Wir sehen das an den Zuschriften. Und das ist auch gut so. Denn auch jetzt wird langsam deutlich, dazu kommen wir nachher auch noch kurz, dass diejenigen, die jetzt das Einkaufen anfangen, Pech haben, weil es Rationierungen bereits gibt für Mehl und Öl und andere Dinge, Zuteilungen sozusagen, wie nach dem Krieg, fehlt eigentlich nur noch die Rabattmarke. Und es ist sehr wichtig, dass man eben auch zum Thema Strom so es überhaupt nur geht, vorsorgt. Übrigens auch der nächste Winter kommt bestimmt, auch wenn wir jetzt erstmal Frühling und Sommer vor uns haben. Aber der nächste Winter, ja, der ist schneller da, als man denkt. Bitte bereitet euch vor, kauft euch Wärmflaschen für den Winter, jetzt am besten. Macht euch Teelichtöfen fertig, das stellen wir auch immer wieder ein. Das ist alles auch für den kleineren, für das kleinere Portemonnaie durchaus machbar, dass man wirklich in jedem Punkt sich vorbereitet.
Ja, und noch was, denkt bitte daran, wenn ihr verfügt über ein Notstromaggregat mit Benzinmotor, ein solcher Motor oder auch Diesel, ein solcher Motor braucht Öl, ganz normales Motoröl. Bitte guckt in die Beschreibung rein, was für ein Motoröl ihr braucht, was ihr da einfüllen müsst, dass ihr auch davon genügend habt. Das ist ganz wichtig. Auch vielleicht ein oder zwei Ölfilter nochmal nachkaufen, die man eventuell noch braucht. Und natürlich genügend Treibstoff. Das heißt, das Auto sollte niemals irgendwie viertelvoll irgendwo vor dem Haus stehen, sondern immer proppevoll sein. Und wenn der Tank auf drei Viertel runter ist, gleich wieder volltanken, sodass man dann das Benzin notfalls nutzen kann, um damit auch das Notstrom Aggregat zu betreiben, welches man eben hat, wenn es auf maschineller Basis geht. Besser ist dann natürlich an der Stelle dann wirklich dieses ganz extrem leise, das heißt geräuschlose Aggregat wie ein dieser EcoFlow, der dann eben halt mit Solarzellen aufgebaut oder aufgeladen werden kann. Das ist natürlich nicht so flexibel wie einer mit Motor, aber er ist eben halt sehr leise. Also auch das ist sehr wichtig. Das heißt, genügend Treibstoff auch da zu haben für die Geräte.
Andreas, du hast es gerade erwähnt, die Ukraine ist jetzt an Europas Stromnetz angeschlossen worden und die EU-Energiekommissarin Kadri Simson hat bekannt gegeben, in diesem Bereich, sagt sie, ist die Ukraine jetzt ein Teil Europas. Die EU werde die Ukraine im Energiebereich unterstützen. Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen hat diesen Schritt begrüßt und auf Twitter geschrieben: Ukraine, Moldau und Europa. Gemeinsame Werte, gemeinsame Elektrizität und Solidarität. Andreas, was heißt das, wenn Strom, Gas, alles ist ja schon sehr knapp in Europa. Wir reden über Industrieabschaltungen. Was bedeutet es, wenn ein Kriegsland wie die Ukraine jetzt dazugeschaltet wird?
Ja, die Problematik ist natürlich immer zu erkennen, wie wirkt sich der Krieg denn überhaupt aus? Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine doppelt so groß ist ungefähr wie Deutschland, also vom Flächengebiet her, und natürlich aus einigen Städten besteht, aber auch extrem vielen kleinen Dörfchen. Inwieweit das gefährlich wird, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber eines ist definitiv: Das System ist schon jetzt extrem fragil. Und wenn dann eben halt eigene Sprengungen durchgeführt werden oder auch durch Bomben beispielsweise, die Elektrizität in der Ukraine zu Schaden kommt oder geschädigt wird oder gestört wird, kann es natürlich relativ schnell Veränderungen mit sich bringen. Also es ist natürlich ein zusätzlicher großer Faktor, aber momentan sind alle jetzt in diesem Ukraine-Fieber. Ich kann übrigens nachvollziehen, dass man sich Sorgen macht um die Menschen, und zwar egal, ob das in der Ostukraine oder in der Westukraine ist. Es sind dort eben alles Menschen, die zur Menschheitsfamilie gehören, inklusive übrigens der russischen Soldaten. Auch die machen ja das nicht alles freiwillig. Da werden ja Menschen, die sich gar nicht kennen, gegenübergestellt und als Feinde deklariert auf allen Ebenen, so wie wir es ja in den letzten 10 Jahren auch erlebt haben in der Ukraine selbst, wo untereinander ja auch extreme Grabenkämpfe waren. Also der Krieg ist ja nicht am 24. Februar in Gang gesetzt worden, sondern 2014. Seitdem läuft der Krieg in der Ukraine. Er wird uns nur deshalb bewusst, weil jetzt ein Externer sagt, wir greifen da jetzt ein. Das ist ja das Hauptproblem.
Ja, es heißt hier in dieser Meldung vom Spiegel, ist die übrigens noch weiter, dass das Stromnetz der Ukraine als besonders verwundbar galt. Also nicht nur jetzt durch den Krieg, sondern vorher schon war, du hast es ja auch erwähnt, weil es sich vor der Verbindung mit Kontinentaleuropa im sogenannten Inselbetrieb befunden habe. Und es war Ende Februar auf ukrainische Initiative für einen lange geplanten Test von den Nachbarn Russland und Belarus abgekoppelt worden. als hätte man es geahnt.
Ja, und ehrlich gesagt, das, was sie vorher hatten in der Ukraine, war vermutlich besser als das, was sie jetzt bekommen. Auch der Ukraine ist nicht damit geholfen. Eine Insellösung auf regionaler Ebene ist immer die bessere Variante. Da können vielleicht mal Ausfälle sein, aber man weiß dann zum Beispiel, dass man ein paar Stunden am Tag dann Strom hat und kann sich auch darauf einstellen in diesen Krisensituationen. Was wir jetzt haben, ist eine fragile europäische Gesamtsituation und wir haben die Bedrohung eines Blackouts. Und wenn das jetzt zentral angehängt wird an die europäische Struktur, dann wird es auch keine Insellösungen mehr geben, wenn in Europa die gesamte Systematik zusammenbricht. Also man hilft nicht einmal den Ukrainern damit. Ehrlich gesagt ist das Ganze mehr oder weniger reiner Populismus, der dahinter steht, und das hat wirklich wenig mit Hilfe zu tun.
Ja, und während all diese Probleme die Politik eigentlich nicht mehr schlafen lassen dürfte, meldet NTV wörtliche Zitate des Super-Trooper-Ministers Robert Habeck. Der ist ja Wirtschaftsminister und Klimaminister. Und der sagt jetzt, also er hat große Pläne, er möchte gerne Putins Macht zerstören, Herr Habeck, sagt er. Und wörtlich wird er zitiert, wir sollten alles, was wir tun können, tun, um Putins Macht zu reduzieren und am Ende auch zu zerstören. Und wie stellt Habeck sich das vor? Ich meine, Habeck war ja auch, als die EU-Delegation da jetzt zusammengetreten ist in Versailles, war er ja derjenige, der gesagt hat, nee, wir können uns noch nicht vom russischen Gas lösen, das wollen wir weiterlaufen lassen, aber ansonsten haben wir eine Menge Sanktionen gegen den Russen, wo wir uns noch gefragt haben, hä, macht der Russe das dann überhaupt noch mit bei den netten Sanktionsangeboten, die man da so vom Westen rüber sendet? Und jetzt scheint er das ja alles selber in Betracht zu ziehen. Vielleicht war das von vornherein ein Kalkül, das wissen wir alles nicht. Er sagt auf jeden Fall, Robert Habeck sagt auf jeden Fall, seine Vorstellungen, die spricht er aus, wie man sich das Ganze vorstellt. Er sagt, wenn wir Öl und Gas, sagen wir, also er sagt wörtlich, wenn wir Öl und Gas sagen können, wir haben Lieferketten gesichert, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Daran arbeiten wir, daran arbeite ich. Und er verwies darauf, dass mit Katar, den USA, Kanada und Norwegen derzeit versucht werde, die Belieferung der geplanten neuen Flüssiggasterminals in Deutschland zu sichern. Allerdings sei der Bezug von Gas aus ökologischen und politischen Gründen auch aus anderen Ländern als Russland teilweise problematisch. Laut Habeck kann es im Bereich fossiler Energien nicht wirklich moralische Einkäufe geben. Die Förderung von Erdöl und Erdgas schafft Machtkonzentration und Machtkonzentration schafft häufig auch Anfälligkeit für Korruption, sagte er. Also Habeck ist ganz klar, der möchte mit Korruption überhaupt nichts zu tun haben. Der ist da ganz einwandfrei mit einer weißen seelischen Weste offenbar. Aber er hat eine ganz konkrete Vorstellung, wie man das Problem lösen könnte. Und jetzt sind wir bei den Bürgern Deutschlands. Er sagt, jetzt deswegen sei die Reduktion des Gasverbrauchs das Allerwichtigste. Wir müssen von den fossilen Energien runter. Die Reduktion des Gasverbrauchs in Deutschland ist das Allerwichtigste. Und er ist dabei, macht dann auch Vorschläge, wie der einzelne Bürger da rauskommen kann, nicht mehr so viel Gas zu verbrauchen. Andreas, es klingt, wenn er sagt, er arbeitet an einem Plan, dann klingt es so, als ob er demnächst mit Vorstellungen um die Ecke kommt, die seine Aussage, das Antlitz Deutschland werde sich verändern, kompatibel sind.
Ja, aber wir können lange warten, bis da was Konstruktives kommt. Also ich sehe hier in der Regierung oder in der Politik ähnliche Phänomene wie in großen Konzernen, die ja auch manövrierunfähig sind, weil weil Größe immer zur Manövrierunfähigkeit führt. Und wir haben zwei Gruppierungen in solchen großen Strukturen wie in der Politik. Das eine sind die Erbsenzähler und das andere sind die Traumtänzer. Und diese Traumtänzer und Erbsenzähler haben eigentlich keine Berührungspunkte. Und wenn wir eine Konstruktivität finden wollen zwischen diesen beiden Extrempositionen, Erbsenzähler, die in den Ministerien, in irgendwelchen Unterabteilungen sitzen, und Traumtänzer, die dann oben in der Politik irgendwas verkündigen, ohne auch nur einen Sachverstand zu verstanden zu haben. Und wir brauchen eine Überschnittfläche. Wir müssen uns das vorstellen wie zwei Kreise aus durchsichtigem Papier, rot und grün, und die werden jetzt beispielsweise ineinander geschoben. Und das, wo sie übereinander geschoben sind, auf einem kleinen Teil, also nicht komplett übereinander, sondern nur zu einem Teil, dort finden sich also die Erbsenzähler und die Traumtänzer gemeinsam in dieser Schnittfläche wieder. Und genau dort könnte etwas Konstruktives entstehen. Aber diese Schnittfläche ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Wir haben eine komplette Abkopplung, wir haben depressive, wir haben mittlerweile völlig unfunktionsfähige Ministerien und Strukturen, weil dort eben Politiker drüber stehen, die einfach mehr oder weniger zu dieser Traumtänzer-Kategorie gehören. Das, was hier Herr Habeck von sich gibt, das ist wirklich eindeutig als Geschwurbel zu bezeichnen, so wie man normalerweise in der alternativen Szene alle bezeichnet, die in irgendeiner Form etwas Sinnvolles sagen, von den Massenboulevardmedien zum Beispiel, die ja mittlerweile mehr Politik machen als alle anderen überhaupt. Das heißt, wir sehen die völlige Ohnmacht, die Ohnmacht in der politischen Führung, irgendwie mit einem blinden Aktionismus irgendwelche Sätze herauszuquirlen, die überhaupt nicht mit Sinn und Verstand und auch schon gar nicht mehr mit Logik zu tun haben können.
Danke für diese klaren Worte. Nächste Meldung kommt aus Russland von RIA Novosti, eine Agentur, die wir zitieren dürfen. Und demnach hat Russland, so sagt zumindest Außenminister Lavrov, überhaupt keine Illusionen mehr über den Westen. Andreas, aus meiner Sicht, aus meiner Empfindung sind das sehr harte Vorwürfe, die da kommen, die Konsequenzen haben dürften. Scheint jedenfalls so. Lavrov sagt, Russland könne sich nur noch auf sich selbst und seine verbliebenen Verbündeten verlassen. Es gebe keine Illusionen mehr in Bezug auf den Westen. Und er sagt wörtlich, wir werden überleben. Die vom Präsidenten und der Regierung entwickelten Maßnahmen werden nach und nach bekannt gegeben. Dies ist nur der Anfang der Anpassung unseres wirtschaftlichen Kurses an die neuen Gegebenheiten. Es gibt ja viele Meldungen in den westlichen Medien, Russlands Wirtschaft sei völlig zerstört, der Russe sei am Ende, der Westen habe den Russen in die Knie gezwungen. Aber die Aussagen von Herrn Lavrov, und wir kommen später auch noch zu Aussagen von Herrn Putin, dem Präsidenten Russlands, und demnach haben die offenbar vorgesorgt, so sagt Lavrov, nach 2014, da gab es ja schon mal den Ukraine-Krieg, haben wir Erfahrungen gesammelt, die es uns ermöglichen, uns auf unsere eigene Stärke zu verlassen. Und dies ist die wichtigste Lehre aus dieser historischen Periode. Natürlich ist das Ausmaß jetzt nicht einmal mit dem nach 2014 vergleichbar. Die Illusion, dass wir auf westliche Partner zählen können, hat sich jedoch zerschlagen. Jetzt können wir uns nur noch auf uns selbst und auf die Verbündeten verlassen, sagt Lavrov. Andreas, und die Verbündeten, sie sind ja nicht so ganz ohne Macht.
Nein, das sind erstmal mehr als die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung, die hinter den Ländern stehen. Denn wenn wir, ob wir darüber reden oder nicht, ob das nun offiziell bekannt gegeben wird oder nicht, ob das Indien ist, ob das China ist oder auch Japan, die zum Beispiel sagen, die Japaner auch interessant, wir werden weiter an den bilateralen Beziehungen zum Beispiel im Rahmen des Atomhandels miteinander weiterarbeiten. Oder die Türkei, die sich ganz klar nicht festlegt und sagt, wir arbeiten mit denen zusammen, die wir haben wollen. Die vielen südamerikanischen Länder, die mittlerweile immer mehr umkippen und merken, die neue Weltmacht formiert sich gerade in eine andere Richtung. Und was hier ganz deutlich gemacht wird in Russland, ist diese Vorbereitung, nämlich die Insellösung. Die Insellösung, die wir gerade in der Ukraine gesagt haben, die jetzt abgeschafft wird, weil dieser Riesenzentralismus, diese Weltregierung, wo mehr oder weniger von einem zentralen Punkt die gesamte Welt mehr oder weniger gesteuert wird, das funktioniert nicht. Die Menschen vor Ort können am besten entscheiden, was für sie richtig ist. Und die physische Ökonomie und die Rohstoffe, das Land für die Versorgung der Menschen, all das befindet sich dort in dem riesengroßen russischen Staatsgebiet. Und sich als eine Westgesellschaft mit völlig zu verdichteten Bevölkerungsanteilen, viel zu viel Menschen auf viel zu wenig Raum und dann eben halt eingebunden in eine NATO-Situation, die US-zentrisch gesteuert wird, und dann in einem Geldsystem eingebunden, aus dem man nicht rauskommt. Eine völlig verweichlichte Gesellschaft im Rahmen einer Vollkasko-Mentalität. Und wenn da nur kleine Rädchen anders gedreht werden, dann brechen diese Systeme relativ schnell auseinander, wie wir es jetzt gerade in Europa sehen können. Und die Russen sagen dann ganz einfach, okay, wir setzen unsere Rüben an, unsere Steckrüben, aber wir haben dann zumindest was zu essen. Und genau das ist die Politik, die man momentan in Russland erkennt. Das ist nicht jetzt ein Hypen von russischer Politik, sondern eine Beschreibung. Die Vorsorge beispielsweise, dass die Menschen entsprechend mit Lebensmitteln versorgt werden, medizinisch versorgt werden und einen warmen Hintern haben im Winter, das ist die entscheidende Ausrichtung, die man momentan erkennen kann an der russischen Politik. Die hat sich nämlich von der Außenpolitik zu einer russischen Innenpolitik jetzt umgewandelt und das genau in Kriegszeiten, während auf der westlichen Seite ein gigantisches Tohuwabohu gemacht wird, böse, 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 gut, gut, gut und so weiter und man gar nicht merkt, dass da noch Menschen sind, für die man zu sorgen hat.
Andreas, dieser Krieg, den Putin führt, der bezieht sich ja sehr stark auch gegen eine Gruppierung, eine ganz spezielle Gruppierung in der US-Administration.
Ja, das ist ganz wichtig, denn Putin sagte ja auch in seinen Ansprachen immer wieder, dass Russland weder einen Krieg führt gegen das ukrainische Volk oder gegen die Ost- oder Westukraine, sondern gegen eine kleine Gruppe von Menschen innerhalb der US-Macht, die Ukraine ohne ihr Wissen übrigens verändert hat. Thierry Messon hat da interessante Berichte drüber geschrieben. Und da geht es dann unter anderem auch um das Thema der Strauß-Anhänger. Und diese meist unbekannte Gruppierung wurde vor knapp 50 Jahren gegründet und ihre Aktivitäten sind großflächig bekannt. Die kommen also quasi aus den USA. Gegründet wurde das mal irgendwann von einem Levi Strauss. Ich bin am Überlegen, ob ich da nochmal irgendwann einen eigenen Podcast da mitmache. Das bedeutet also, es gibt dort bestimmte Gruppierungen, die sehr, sehr stark die Politik in USA steuern. Und die Mitgliedstaaten des Atlantischen Bündnisses versuchen ja momentan diesen Ukraine-Krieg, der ja gerade stattfindet, mit dem Prager Frühling von 1968 in die Tschechoslowakei mit in Verbindung zu bringen, um davon abzulenken. Aber in Wirklichkeit geht es um Folgendes. Putin hat sich gerichtet in seiner Rede spannenderweise nicht gegen die Ukraine oder gar gegen die Vereinigten Staaten, nicht einmal das, sondern er hat explizit gegen diejenigen gesprochen, die die Weltherrschaft anstreben. Und die hat er als Straussianer bezeichnet innerhalb der US-Macht. Und das ist die eigentliche Kriegserklärung.
Was heißt denn Straussianer?
Es gab mal einen Herrn Levi Strauss, der lebte bis 1973. Und der hat eine Gruppe von Menschen gegründet im Rahmen einer studentischen Verbindung gewissermaßen, die über seinen Tod von 1973 rausgehalten hat. Und dort finden wir auch Menschen wie Paul Wolfowitz, der damals zum Beispiel Präsident der Weltbank war und unter...
Ja, ist das wieder so eine Verschwörungstheorie?
Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist eine offizielle Gruppierung, die es gibt. Die kann man sogar finden, wenn man Paul Wolfowitz mal eingibt. Der hat zum Beispiel unter Rumsfeld als stellvertretender Verteidigungsminister gearbeitet und verschiedene andere Stockkonservative. Und die spielen eine riesengroße Rolle, interessanterweise. Das sind Stockkonservative, um es nochmal zu sagen. Also vielleicht möchte ich es mal an einer Stelle mal bringen. In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar, also einen Tag nachdem Russland in die Ukraine gegangen ist, schickte der Präsident Selenskyj an Russland über die chinesische Botschaft in Kiew eine Waffenstillstandsvereinbarung, einen Vorschlag. Und der Kreml hat also sofort reagiert. Also Selenskyj wollte einen Waffenstillstand. Und was hat Russland gesagt, darauf reagiert, hat gesagt, okay, wir sind bereit, aber wir stellen dabei ganz klare Bedingungen. Verhaftung aller Nazis. Also er meint damit Dmitrio Jarosch und das Azov-Bataillon und so weiter. Und jeder weiß dort in der Ukraine, wer das auch ist. Das sind die mit den Hakenkreuzen rumlaufen. Und Russland hat gefordert, dass alle Straßennamen in der Ukraine umbenannt werden und hat die Entfernung von Denkmälern gefordert, die Nazi-Kollaborateure während des Zweiten Weltkriegs verherrlichen, wie Stefan Bandera und so weiter. Das heißt, es gibt dort wohl offenbar sehr viele Straßennamen und Denkmäler von irgendwelchen Nazi-Größen, also der deutschen Nazis und natürlich die Niederlegung der Waffen. Was interessant war, die transatlantische westliche Presse hat diesen Vorgang völlig ignoriert, während der größte Teil der Welt, also wir im Westen werden es wohl nicht erfahren, aber der größte Teil der Welt sitzt nicht hier im Westen, was wir immer glauben. Also der Rest der Welt hat also diese konkreten Forderungen natürlich großflächig diskutiert, weil damit natürlich etwas rauskam, was den meisten gar nicht bewusst war, nämlich diese Verherrlichung von Nazimaterial aus dem Dritten Reich in Teilen. Nicht bei allen, um das ganz klar zu sagen, in Teilen, aber unter offenbarer Duldung oder zumindest ist es bekannt, dass es so stattfindet. So, und deshalb ist natürlich jetzt die Frage, gegen wen hat sich eigentlich dieser Krieg von Putin jetzt ausgerichtet, den er will? Gegen wen läuft eigentlich dieser Kampf? Und da geht es dann eben halt um diese Straussianer, so nennt er das, die dann letztendlich massiv Fäden ziehen, sowohl im Pentagon, sowohl im Weißen Haus und so weiter. Und wir wissen den Fachbegriff dafür, der mit Dieb anfängt.
Ja, ich habe das gerade hier mal aufgerufen, weil ich bis dato, um ehrlich zu sein, noch nie was davon gehört hatte. Und habe jetzt hier mal einem Suchsystem, das nicht Google heißt, aber ich nehme an, dass das hier auch genau das Gleiche zutage fördert, habe ich Straussianer eingegeben mit Doppel-S. Und da landet man direkt bei diesem Leo Strauss, der also dafür mehr oder weniger als Urheber genannt wird. Ja. Und es heißt hier, zum Beispiel gehört zu ihrer Ansicht, die Natur des Menschen sei nicht nur zur bloßen Freiheit geschaffen. Sie brauche Ordnung, Herrschaft und Gesetz. Und naja, gut. Also das könnt ihr euch selber durchlesen. Da kommen dann auch noch ein paar Artikel, die dazu erschienen sind. Zum Beispiel von der Linke Zeitung. Die Linken haben darüber berichtet. Aber wie gesagt, das ist nur für diejenigen, die das interessiert, Andreas. Das ist sehr, sehr spannend. Kann man denn sagen, welche bekannten Namen zu diesen sogenannten Straussianern gehören?
Ja, also ich denke mal, was ganz wichtig ist, sind zum Beispiel solche Leute wie Paul Wolfowitz, der zum Beispiel nach der Amtszeit von George W. Bush, also George H. Bush ist der Senior, und Wolfowitz war die Nummer 3 damals des Verteidigungsministers. Und die haben dann ein Abkommen oder einen Plan entwickelt, dass der große Rivale der USA, der Vereinigten Staaten, quasi die Europäische Union ist. Und da gibt es dann natürlich große Namen, die werden wahrscheinlich nur die Insider kennen, wie Abraham Schulzki oder Gary Schmidt und so weiter und so fort. Also wir finden da sehr viele konservative Namen wie Elliot Abrams oder Richard Perl. Man kann die Namen einfach mal eingeben in Google und plötzlich mal feststellen, um welche neokonservativen, hart strukturierten Gruppen es gibt. Und dann sehen wir natürlich auch die weiterführenden Personen, die hochaktiv in der Politik sind, die nicht jeder kennt, wie Victoria Nuland. Sie gehört auch mit zu dieser Gruppierung, die also auch dabei ist, immer wieder maßgeblich vorhanden zu sein, zumindest wenn irgendwo Farbenrevolutionen auftauchen und Länder eben halt zerrieben werden oder destrukturiert werden. Also das sind schon bestimmte Strukturen, die da im Hintergrund stehen und die spielen auch gerade bei unserem vorherigen US-amerikanischen Präsidenten Obama eine Riesenrolle. Und das ist auch heute noch der Fall.
Victoria Nuland, die hatte ja vor einem Ausschuss in den USA gerade zugegeben, dass es in der Ukraine US-Biowaffenlabore geben soll, etliche sogar. Und das ist danach wieder dementiert worden. Vielleicht hat sie sich da einfach etwas vergaloppiert. So, ist das, ja, das Thema Strauss-Jana ist erstmal für dich abgeschlossen.
Ja, ich denke mal, wir sollten es abschließen, weil man kann sich nur in Schwierigkeiten damit bringen, weil sofort die bekannten Keulen wieder aufkommen. Wenn man nämlich versucht, mal historisch bestimmte Dinge abzuleiten und logisch aufzubauen, wird es kritisch. Ich denke mal, das reicht. Die Interessenten können den Begriff ja mal eingeben und sich damit beschäftigen.
Genau, das ist ja immer wieder unser Hinweis. Wir versuchen, möglichst sachlich und möglichst neutral zu berichten. Und wenn es Themen gibt, und die gibt es leider sehr oft, die im Mainstream einseitig berichtet werden, wie zum Beispiel über die Mikrobe, über die sogenannten Impfungen, über vieles andere wie Gender oder Woke oder Cancel Culture, jetzt die Ukraine, dann versuchen wir zumindest die andere Seite auch abzubilden. Also wenn der Westen sagt, Russlands Wirtschaft haben wir jetzt zerstört und Russland sich meldet und sagt, macht euch keine Sorgen, wir kommen durch, wir haben vorgesorgt, dann ist das aus unserer Sicht einfach eine wichtige Meldung. Und es ist nicht damit getan, dass die russischen Medien einfach, jedenfalls die Staatsmedien, in Europa verboten werden, was ja passiert ist. Und um dann sozusagen nur eine Seite darstellen zu können, sondern unser Antrieb ist, dass die andere Seite auch dargestellt wird. Und dabei müssen wir nicht bewerten, wer gut ist und wer schlecht ist, sondern nur zeigen, diese Seite, diese Ansicht gibt es auch. Ja, und die Sanktionen gegen Russland, wo also viele westliche Politiker ganz selbstbewusst vor den Kameras stehen und sagen, ha, den haben wir jetzt aber einen mitgegeben und Herr Habeck davon träumt, Putins Macht zu zerstören. Wenn man sich das alles anschaut und sich dann auf der anderen Seite wiederum die russischen Nachrichten dazu ansieht, dann sieht es eher gar nicht so gut aus für Europa und für den ganzen Westen. Und ich habe mal so aus mehreren Portalen Russlands, zum Glück haben wir da Redaktionsmitglieder, die das für uns übersetzen und das beobachten und zuschicken. Und wir haben uns mal angesehen, wie sich die Sanktionen gegen Russland auf die Wirtschaft der ganzen Welt nämlich auswirken. Und das sieht nicht lustig aus. Zum Beispiel gibt es ja viele Meldungen, die wir jetzt auch einstellen, was den Handel angeht. Lieferketten, Engpässe, ohne Ende die Einstellung russischer Produkte, also die gibt es in vielen Bereichen nicht mehr, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Kommen wir im Einzelnen gleich auch noch dazu. Also der globale Handel bricht ein, der internationale Handel, der ja schon durch die Mikrobe stark belastet ist, der sagt jetzt an allen Ecken und Enden, dass die Probleme mit den Lieferketten sich verschärfen. Es liegen Tanker, Riesenfrachter vor ukrainischen Häfen fest, vor russischen, auch wegen der Mikrobe vor chinesischen, auch vor amerikanischen. Und die Schiffe sitzen fest, die können ihre Ladung nicht löschen. Und all die globalen Lieferketten, auf die man sich über Jahrzehnte lang verlassen konnte, die gibt es nicht mehr. Die brechen jetzt gerade zusammen. Und die Ukraine-Krise, die trägt natürlich einen Hauptteil jetzt aktuell wiederum dazu bei, dass gewisse Rohstoffe nicht mehr ankommen, weil ja auch Russland jetzt das Sanktionieren angefangen hat. Es drohen überall Nahrungsmittelengpässe. Wir kommen auch da noch, wir haben schon gesprochen über das Fleisch, das jetzt nicht mehr geliefert werden kann. Es gibt keinen Futterstoff mehr aus der Ukraine und Russland, wie Mais oder andere Getreidesorten. Und die Vereinten Nationen haben sich zu Wort gemeldet mit ihrer Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und letzte Woche erklärt, dass die derzeitige Situation eine globale Nahrungsmittelknappheit auslösen wird. Und zwar global, also auf der ganzen Welt. Und damit sind wir ja auch wieder bei den Aussagen von Herrn, wie heißt er gleich noch, Schwab, der da in seinem Buch ja alles schon mit scharfsinniger Prophetie vorhergesehen hat. Der Internationale Währungsfonds hat gewarnt vor schwerwiegenden Auswirkungen, dass die vom gesamten Westen jetzt verhängten Sanktionen gegen Russland sich stärker auf das weltweite Bruttoinlandsprodukt auswirken. Und das hat die Weltbank am Montag veröffentlicht und auch der IWF hat gewarnt vor schwerwiegenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Andreas, damit sind wir ja eigentlich bei den üblichen Verdächtigen.
Ja, ich meine, wir sehen vor allem eines, dass dabei die russische Wirtschaft schlicht und ergreifend ihren Weg läuft, während die anderen feststellen, dass momentan alles zusammenbröselt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Westen in seinem blinden Aktionismus plötzlich einfach die Eigentumsrechte grundsätzlich in Frage gestellt hat. Das finde ich sehr wichtig. Das heißt, sie haben zum Beispiel irgendwelchen russischen Staatsbürgern ihr Eigentum abgesprochen. Und dabei ist es völlig wurscht, ob es sich da um einen Abramowitsch oder sonst was handelt. Es sind private Personen. Ob man sie für kriminell hält oder nicht, das ist völlig wurscht, denn da müsste man auch viele westliche Leute alle im Prinzip enteignen. Da laufen auch viele Kriminelle rum mit großen Orden. Manche sind sogar in Bronze gegossen auf Marktplätzen, aber die schon verstorben sind und dienen immer noch als Vorbild. Was ich damit sagen will, ist, das Vertrauen in die westliche Welt ist natürlich für das internationale Kapital mittlerweile weg. Welcher Chinese, welcher Russe, welcher Inder, welcher Australier, welcher Indonesier, Singapur, alle sind verunsichert. Stellt man sich mal vor, dass man irgendwie mit Russland in Verbindung gebracht wird, dann werden mal die Konten gesperrt, dann wird das Geld eingefroren, da werden Schiffe enteignet. Das führt natürlich dazu, dass die Menschen sagen, der Finanzplatz des Westens ist gefährlich. Und wir wissen immer diesen Begriff, Kapital ist scheu wie ein Reh. Was macht jetzt Putin dagegen? Putin sagt, wir nehmen das zur Kenntnis, dass die Eigentumsrechte im Westen nichts gelten, Leute enteignet werden, aber wir machen das nicht. Und er spricht eine Einladung aus an alle internationalen Unternehmer, sie zu fördern an allen Kanten, wo es nur möglich ist und die Eigentumsrechte der westlichen Unternehmer, zum Beispiel in Russland, in keiner Form in Frage zu stellen. Und das zieht hinter dem Rücken natürlich die Leute dazu, dass sie sagen, warum sollen wir nicht eigentlich in Russland investieren? Dort haben wir doch wesentlich mehr Rechtssicherheit, was das Eigentumsrecht anbelangt. Denn der Sozialismus der USA, einfach Leuten was wegzunehmen und zu sagen, so, das ist jetzt einfach eingefroren, das ist etwas, was die Leute nun gar nicht brauchen. Und wenn wir jetzt auch noch wissen, dass ein Großteil der westlichen Oligarchen, die nennt man dann nicht Oligarchen im Westen, sondern man nennt sie dann eben Gates und man nennt sie Philanthropen. Die Oligarchen nennt man im Westen Philanthropen, ist auch ein schöner Vergleich. Die Philanthropen werden in Russland als Oligarchen bezeichnet. Das ist interessant. Das ist aber ungefähr die gleiche Liga, die da spielt. Und von diesen Westoligarchen aus USA befinden sich die größten natürlich auch schon längst unter anderem in Russland, aber vor allem auch in China. Denn es ist gar nicht mehr regional alles zuzuordnen. Was mir hier bei der ganzen Geschichte fehlt, ist, was ist eigentlich mit den Menschen in den jeweiligen Ländern? Merkt ihr eigentlich, um die Menschen geht es überhaupt nicht. Es geht weder um das Volk, noch geht es um die Ernährung wirklich. Das sind alles mehr oder weniger nur politische Vokabeln, die man braucht im Rahmen von eigenen Machtinteressen.
Ja, so. Andreas, wir gucken uns noch mal an, was Russland jetzt alles sanktioniert gegen den Westen. Also die Ausfuhr von Telekommunikationsgeräten, Medizin, Automobil, Landwirtschafts-, Elektro-, Technologieausrüstung. Das Ganze bis Ende 2022. Es gibt inzwischen eine Liste mit 200 Gütern, die von den Ausfuhrsperren betroffen sind, darunter Eisenbahnwaggons, Container, Turbinen. Und sollte Russland beschließen, die Öl- und Gaslieferungen nach Europa zu unterbrechen, würden natürlich sich das auf, wir haben gerade drüber gesprochen, alles, das gesamte Leben im Westen auswirken. Es geht weiter. Angesichts dieser ganzen Unstimmigkeiten hat Russland wichtige Rohstoffe vom Markt genommen. Also auch da geht nichts mehr raus aus dem Land. Und das wird auch in Deutschland deutlich spürbar werden. Und zwar ist das Ammoniak, Diamanten, Palladium. Und das sind Rohstoffe, die sehr, sehr wichtig sind für die Produktion und die sowieso schon auch im Preis mächtig angestiegen sind. Palladium zum Beispiel gehört ja zu Platinmetallen und in der Industrie ist es vor allem in Katalysatoren beliebt und wird dort eingesetzt. Und Russland ist mit einer Produktion von knapp 100 Tonnen Palladium pro Jahr weltweit vor Südafrika und Kanada führend. Und während das Land 40% des weltweiten Palladiums damit fördert, liegt es auch im Export vorne, wobei hier der Anteil bei 24% liegt. Und Deutschland wegen der Autoindustrie ist der wichtigste Importeur. Also 17% des weltweit exportierten Palladiums landet in Deutschland.
Ja, das ist tatsächlich so. Palladium, russisches Palladium übrigens auch von den Kosten der Abbaubarkeit. Das ist der größte Lieferant im Prinzip der Welt in Sachen Palladium. Und man spricht sogar in internen Fachkreisen, dass Russland nahezu eine Art Monopol hat. Wenn Russland morgen Palladium freigibt, verkauft oder einkauft, ist Russland allein in der Lage, den Preis für Palladium extremst zu beeinflussen und damit die gesamte Wirtschaft auch letztendlich vor neue Lagen zu bestellen, vor neue Situationen. Aber eben halt auch Diamanten, was wir gerade besprochen hatten. Da spielt, ach, da wolltest du auch noch was zu sagen zum Diamanten wahrscheinlich? Oh ja, okay. Also man braucht das natürlich vor allem auch in der Industrie. Wenn wir alleine denken, es geht nicht nur dabei, um ein Collier zu haben, was man sich um den Hals hängt, sondern es geht zum Beispiel um bestimmte Dinge, wo man Diamanten braucht, weil es ja so hart ist, dieser organische Rohstoff, um zum Beispiel irgendwelche Dinge zu schneiden. Für spezielle Industriegeräte, womit geschnitten wird, für Bohrsysteme beispielsweise, werden Diamantenköpfe gebraucht, womit man unbedingt eben halt Dinge schneiden kann. Und natürlich auch die anderen Dinge, die wichtig sind, zum Beispiel für die Düngemittelproduktion. Und das sind auch ganz, also jetzt nicht Diamanten, das wäre dann Ammoniak beispielsweise.
Ja, der Ammoniak ist eben auch ein Grundstoff für die Herstellung von Düngemitteln. Und das übrigens wiederum aus Erdgas gewonnen wird. Also logisch, dass Russland mit seinen großen Gasvorkommen bei der Düngerherstellung eine wichtige Rolle spielt. Die Produktion lag 2019, heißt es hier in einem Artikel, ich sage euch gleich von wem, bei etwas mehr als 10 Millionen Tonnen. Und damit landete Russland mit einem Weltmarktanteil von knapp 10% auf Platz 4 hinter China, Indien und den USA. Und Deutschland gehört eben auch zu den mitbetroffenen Ländern, die übrigens auch exportieren. Aber durch die gestiegenen Erdgaspreise waren die Düngemittel den Winter über sowieso schon deutlich teurer geworden. Und jetzt verschärft eine Empfehlung zum Exportstopp des russischen Handelsministeriums die Lage. Und gerade in Schwellenländern wie Brasilien können sich die Bauern weniger Dünger leisten und entsprechend dürfte dieses Jahr dann überall die Ernte schlechter ausfallen. Und das wird sich wiederum in Deutschland oder auch in Österreich oder der Schweiz in den deutschen Supermärkten mit weiter steigenden Preisen bemerkbar machen. Und die steigen ja schon und sind überall angezogen worden, aber es dürfte noch längst nicht das Ende der Schraube sein. Über Weizen haben wir viel gesprochen. Es ist eine Riesenkatastrophe auch für Europa, dass Ukraine und Russland kein Weizen mehr sendet. Und Russland ist auch der größte Exporteur von Aluminium. Und auch das ist jetzt sanktioniert. Und das Ganze ist ein Artikel von Focus gewesen. Abschließend ist Russland auch bei Nickel, bei Kobalt, bei Kobalt unter den weltweit wichtigsten Förderländern, hinkt aber hinter den Weltmarktführern Indonesien und Kongo hinterher. Aber Deutschland bezieht rund die Hälfte seines Nickels aus Russland bzw. Vergangenheit bezog. Ja, und wie sich das alles auswirkt, das sehen wir. Aldi beispielsweise hat jetzt in allen Läden, ob Deutschland, Österreich, in Spanien, wo immer Aldi-Filialen sind, hier in Kanada gibt es noch keine, die Preise von 400 Produkten erhöht. Das hat die Lebensmittelzeitung berichtet. Und im Einzelnen sind es dann Centbeträge, aber prozentual gesehen sind es hohe Steigerungen und insgesamt unterm Strich kommt richtig viel dabei raus. Wir möchten auch eine Warnung von Hygienepapierherstellern hier veröffentlichen, die vor einer Versorgungskrise warnen. Und zwar, es gibt da richtige Probleme. Sollte der Energiepreis angesichts des Ukraine-Kriegs weiter steigen, ist mit Produktionsstopps in der Branche zu rechnen. Das heißt, es heißt hier schon in einer Meldung auch von der Lebensmittelzeitung, dass die gesamte Papierindustrie schwarz sieht. Und die Hersteller sagen, durch die explodierenden Gas- und Strompreise werden wir nicht weitermachen können. Es wird zu teuer, diese ganze Produktion. Und das heißt, Hygienepapier, Andreas, das sind ja Windeln, das sind natürlich auch für Frauen Tampons und so weiter. Aber es geht ja weiter, auch das Küchenpapier, das Toilettenpapier und so weiter. Das sind ja eigentlich die handfesten Krisen, auch vor denen schon vor 2 Jahren gewarnt wurden.
Ja, es hat sich nicht geändert. Das kommt jetzt der nächste Teil des Ganzen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so schnell eben, ich sage mal, wieder zu reparieren sein. Denn jetzt ist es nicht nur, dass kurzfristig mal Lieferengpässe sind, sondern es wird Industrien geben, die schlicht und ergreifend dieser Politik zum Opfer fallen werden und auch nicht mehr instand gesetzt werden können. Weil das kann kein Unternehmen auf Dauer leisten, mit solchen Unsicherheiten der Planung ein Unternehmen aufrechtzuerhalten. Das schafft das gesundeste Unternehmen nicht und geht irgendwann daran kaputt.
Wir sprechen über die Reduzierung der Warenangebote. Wir haben gesehen, dass bei Aldi beispielsweise sämtliche Babynahrung und auch Babyhygieneartikel rausgenommen werden und worden sind aus den Regalen. Offenbar werden die auch nicht mehr ersetzt. Und man sagt, also man wollte das ja sowieso auslaufen lassen, sozusagen diese ganzen Artikel auslisten. Unwiederbringlich. Und was wir noch so im Stock hatten, das spenden wir jetzt mal an die Ukraine. Das ist ja schön, die Menschen brauchen ja auch diese Spenden, Andreas. Aber deine Informanten hatten ja im Zuge der Pandemie schon angekündigt, dass in den großen Boards, in den Ministerien Deutschlands beschlossen worden ist, dass das Angebot in Supermärkten, in Discountern erheblichst gesenkt und eingeschränkt werden wird. Ich kann mich noch vage erinnern, es war mal davon die Rede, dass vor 2 Jahren ungefähr ein Angebot von ca. 20.000 verschiedenen Produktartikeln im Angebot sein. Und wie viel sollen es dann am Ende werden?
Ja, irgendwo sowas bei 800 bis 2.000. Nun darf man nicht vergessen, dass wir in der Vergangenheit ja auch eine Wegwerfgesellschaft waren. Und es war ein viel zu großes Angebot. Man braucht keine 50 verschiedene Sorten, beispielsweise an Mehl oder an Zucker. Das braucht man einfach nicht, oder die vielen Hersteller. Denn wir haben ja nicht nur das Problem, dass es teurer wird, sondern wir haben das Problem, dass es nicht mehr da ist. Das bedeutet, es wird ja nur so lange teurer, bis Leute ausfallen, die es sich nicht mehr leisten können. Und das sind dann eben halt die Welt, die ist die Welt, die man als dritte Welt bezeichnet. Und denn wenn die Preise steigen, gibt es immer noch genügend, die sich das leisten können. Es gibt aber einige, die können es dann eben nicht mehr. Und wenn ich sehe, wie da die Hungersnöte dieser Welt eben nach oben steigen, dann wird einem das erstmal bewusst, welches Ausmaß hier auch dahinter steht, auch an Verachtung der Menschen durch die politische Agenda, die gefahren wird. Das ist das Hauptproblem. Und dadurch wird es hier, ich möchte das nur ein bisschen runterfahren, die große Gefahr, es werden immer noch genügend Dinge da sein, um sich irgendwie durchzuversorgen, aber das Angebot geht dann auf 800 bis 2.000 zurück. Und es wird für einige auch eventuell auf Hungersnöte hinauslaufen können. Und das könnte durchaus auch irgendwann in Europa ankommen. Nochmal, keine Angst machen, aber es ist wichtig, dass die Menschen vorbereitet sind.
Vorbereitet auch, ich sage es immer wieder, wenn es überhaupt irgendwie nur geht, bereitet euch mit eigenem Gemüseanbau vor. Wir geben ja immer wieder Hinweise, wie das am leichtesten und besten selbst auf Balkonen, wie ist denn der Plural, oder eben Terrassen, aber bestenfalls im Garten ist. Und die Firma Bonduelle, das ist doch die Firma mit den tanzenden Bohnen auf der Konservendose, die schlagen jetzt auch Alarm und sagen, die Anbauflächen werden teurer. Natürlich auch wieder unter anderem deswegen, weil Klimaauflagen eingehalten werden müssen, weil Anbauflächen ja auch reduziert werden sollen. Und diese ganzen Anbauflächen, die sind bis zu 30% teurer geworden. Der Kostendruck sei enorm, sagt derjenige, der das Geschäft des Konzerns Bonduelle leitet in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aymeric de la Fourchardier heißt der Mann. Und und der sagt, das wird jetzt alles auch noch viel teurer, was eben die Gemüsekonserven angeht. Russland hat jetzt auch für unfreundliche Länder, wozu die EU gehört, sämtliche Holzexporte verboten. Und spannenderweise liest man darüber wenig in den westlichen Medien. Und die Regierung hat also die Ausfuhr von Rundholz, Holzschnitzeln und Furnieren in nicht befreundete Länder bis Ende 2022 verboten. Und auf Europa entfallen 75,1% des Volumens und 45,9% des Wertes der aus Russland in nicht befreundete Länder exportierten Holzprodukte, heißt es. Und die Informationsgesellschaft Rosle in Fork heißt die, die diese Meldung veröffentlicht hat, der Pressedienst, der sagt, dieses Verbot wird die Europäer am stärksten treffen. Kurzfristig wird es für die westlichen Länder fast unmöglich sein, russisches Holz zu ersetzen, da die globalen Holzlieferanten nicht über ausreichende Mengen verfügen. Und das Verbot von Pellets Exporten wird die Energiekrise höchstwahrscheinlich verschärfen. Im Vereinigten Königreich, also Großbritannien, ist zum Beispiel die Lieferung Holzpellets ein beliebtes Mittel zum Heizen von Häusern. Russland ist ein wichtiger Lieferant und das ist natürlich auch in anderen Ländern der Fall. Und also das sieht alles nicht wirklich gut aus. Es geht auch um die Entwicklung in der Möbelindustrie, des Wohnungsbaus und des Baustoffmarktes. Und es wird erwartet, dass die Exportbeschränkungen diesen Trend noch verstärken werden. Nach den Angaben dieses Pressedienstes aus Russland besteht vor allem nach der Pandemie eine große Nachfrage nach heimischen Holzbaustoffen. Und es sei nicht damit zu rechnen, dass der Holzeinschlag in Russland zurückgehe. Hat bis jetzt immer nur jedes Jahr zugenommen, heißt es hier. Also das heißt, die Russen werden weiter Holz haben.
Ja, natürlich, klar, die holzreichen Länder, Kanada gehört auch dazu, die werden auch weiter Holz haben, speziell wenn es darum geht, Holz zu befeuern oder als Feuer zu nutzen, um eben halt die Bude zu wärmen. Das ist ja eine relativ klare Geschichte. Das Problem sind einfach wie immer die Ballungsgebiete, dicht besiedelte Gebiete, die industriellen Städte und so weiter, wo es dann eben darum geht, dass man dann von dem zentralen Gutdünken der Politik abhängig ist, wie die das dann eben halt regeln für sie. Und die Erfahrung zeigt leider, dass die Politiker sich oft nicht für die Menschen interessieren. Eigentlich hat man das Gefühl, es stört nur noch das Volk.
Und ganz spannend ist, was Russland selber veröffentlicht. Das werden wir natürlich im Westen auch nicht zu lesen bekommen. Nämlich der Landwirtschaftsminister Patruschew sagt, Russlands Wirtschaft ist gestört, auch durch die Sanktionen oder ganz klar deswegen. Aber Russland sei seit langem bei allen wichtigen Lebensmitteln völlig autark. Die Lager wörtlich sind ausreichend und die einheimischen Erzeuger wissen, wie man in solchem Fall arbeitet. Und das heißt, es geht um Getreide, Fleisch, Fisch, Zucker und Pflanzenöl. Ich möchte darauf hinweisen, sagt der Landwirtschaftsminister, dass die Lebensmittelvorräte ausreichend sind, die Belieferung der Einzelhandelsketten ohne Unterbrechung erfolgt. Und wörtlich sagt er, es gibt keinen Grund, einen Mangel zu befürchten. Die russischen Landwirte werden das Land vollständig mit Lebensmitteln versorgen. Andreas, gleichzeitig veröffentlicht Russland, dass ein Mindestlohn jetzt in Erwägung gezogen wird in Russland und die Sozialleistungen erhöht werden sollen.
Ja, also das merkt man eben halt schon sehr deutlich, dass es so schlimm offenbar nicht läuft, denn die als Reaktion auf die Sanktionen, also notwendigen strukturellen Veränderungen in der heimischen Wirtschaft, die werden zu einem vorübergehenden Anstieg von Inflation und Arbeitslosigkeit führen. Das hat man erkannt und davor warnte auch der Präsident. Und die Behörden sollten diese Zahlen auf ein Minimum reduzieren. Was ich interessant finde, ist, das ist der Unterschied zum Westen, die Bank von Russland, ist die ganz klare Aussage des Präsidenten, wird kein Geld drucken müssen, da das Land über ausreichende Haushaltseinnahmen verfügt. Das ist der Unterschied übrigens zum Westen. Da wird das alles gemacht, indem man neues Geld also wirklich druckt. Und gleichzeitig hat Wladimir Putin ja den derzeitigen Kampf gegen alles Russische im Ausland mit den antisemitischen Pogromen in Nazi-Deutschland verglichen. Das ist natürlich jetzt eine harte Struktur, die da auch gleichzeitig aufgebaut wird. Also was entscheidend ist, er wird jetzt versuchen, vor diesem Hintergrund die wirtschaftliche Instabilität, die jetzt eben halt in Russland herrscht, dass die Behörden, die Bevölkerung dabei unterstützen, das Ganze durchzuziehen. Und ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, er fühlt sich schikaniert und er hat jetzt Wege gefunden, nicht er, sondern Russland, die russische Regierung. Weil sie autark sind, können sie sich selbst ernähren, weil sie über Jahre Gold gekauft haben, ohne Ende, haben sie extrem viele Mittel und sie haben eben halt auch einen guten Kontakt mit China. Und China, das dürfen wir nicht vergessen, ist natürlich mit Russland eng. Sie haben eine gemeinsame Grenze und die kennen ihre bilateralen Vorteile, die sie haben, wenn sie zusammenarbeiten. Und ganz ehrlich, das, was da gerade mit der Null-Covid-Politik abläuft in China, hat natürlich auch was mit indirekten Sanktionen gegenüber dem Westen zu tun. Jetzt fahren die Schiffe nicht mehr raus und nicht mehr rein, wegen Null-Covid. Wie soll denn Null-Covid? Das ist ja wie Null-Grippe oder Null-Schnupfen. Das ist einfach gar nicht umsetzbar. Aber man kann hier mit der Methode, die der Westen selbst gesetzt hat, jetzt in China quasi dieselben, ich sag mal, die Wechselwirkung vollziehen. Und das bedeutet natürlich, dass für den Westen noch größere Schwierigkeiten bestehen, wenn nämlich aufgrund der chinesischen Politik, der Corona-Geschichte, wir haben gerade neue Informationen aus Shanghai diesbezüglich bekommen, da geht's auch richtig ab mit dieser Null-Covid-Strategie, da fahren Lautsprecherwagen durch die Gegend und so weiter. Es ist schon wirklich heftig, was da abläuft. Und das können wir in ganz China mittlerweile beobachten. Aber man wird den Verdacht nicht los, als handelt es sich da um ein Ablenkungsmanöver, weil man damit die eigene Ökonomie so stark reduziert, dass der Verlust aber weit geringer in China ist als der potenzierte Verlust in den westlichen Staaten, die nämlich noch mehr auf diese chinesische Wirtschaft angewiesen sind. Also das sind ja noch ganz andere Dimensionen, die dahinter stehen.
Ja, danke für deine Ausführungen, Andreas. Wir hätten noch viele Themen. Ich möchte noch ganz schnell aktuell einstreuen. Aktuell kommt sowohl aus Russland als auch von manchen deutschen Medien herein, dass Wladimir Putin im Olympiastadion Luschniki aufgetreten ist und eine große Veranstaltung dort stattgefunden hat oder gerade stattfindet, also wenn ihr es hört, stattgefunden hat wahrscheinlich. Und die Rede von Putin im Fernsehen live übertragen unterbrochen wurde. Und der Kreml-Chef, das schreibt die Bild-Zeitung, sprach von seinen mutigen Soldaten, die heldenhaft zusammenstehen sollten. Und er habe sich sogar auf die Bibel berufen, als er im Staatsfernsehen plötzlich ausgeblendet wurde, als er plötzlich weg war. Andreas, da kann man ja dann auch sehen, dass da offenbar auch in Russland verschiedene Kräfte am Werk sind, die nicht möchten, dass da gewisse Informationen von Herrn Putin in die Welt getragen werden, so wie man im Westen die russischen Medien verbietet. Und ich habe hier so einen Ausschnitt bekommen, was er da gesagt hat. Wir sind bereit, unter den neuen geopolitischen Bedingungen zu leben. Und wir betrachten unsere Nachbarn nicht nur als geografisch nahestehende Nachbarn, sondern wir betrachten die Völker dieser Länder als brüderlich. Wir sind bereit, ihnen die Schulter und den Ellbogen zu reichen, um die Entwicklung zu gewährleisten, voranzukommen, gemeinsam voranzugehen und unsere Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Und er hat also da noch einige Dinge hinzugefügt. Er hat über den Schöpfer gesprochen und er hat über die Liebe zur Heimat gesprochen. Ja, und da ist dann die Rede im Staatsfernsehen unterbrochen worden. Was das genau bedeutet, was vielleicht noch weiter dahinter stecken kann, wir bleiben da dran. Aber alleine diese Aussagen reichen offenbar für manche Leute, um so eine Rede zu unterbrechen.
Ja, an den Taten soll man sie erkennen. Das ist eben wichtig. Und wenn man solch eine Rede hört und man sieht dann beispielsweise das westliche Pendant dagegen, wo mehr oder weniger in Schlagzeilen nur steht Tyrann, Kriegstreiber, Despot oder Diktator und mehr oder weniger nur Hass und Hetze geschoben wird, da wird es natürlich eng dann für die westliche Seite, wenn sie nur das entgegenzusetzen hat.
Ja, wir beenden an dieser Stelle den Podcast, obwohl wir noch viele Themen zu diesem riesengroßen, weltbewegenden Komplex hätten, der die ganze Welt tatsächlich verändern wird. Russland spricht von neuer Weltmacht, die sie zu übernehmen bereit seien. Wir haben gerade auch eine Meldung reinbekommen, dass zum Beispiel Japan sich geäußert hat und auch gesagt hat, sie seien nicht bereit, die nuklearen Programme, die sie gemeinsam mit Russland vorangetrieben haben, etwa zu unterbrechen wegen dieser Krise. Also da scheinen noch neue Players auch dazu zu kommen auf die russische Seite. Und es scheint wirklich historisch einmalig zu sein, wie sich die tektonischen Platten derzeit verschieben.
Ja. Und ich denke mal, das ist ein gutes Schlusswort jetzt für unseren Sonderpodcast gewesen, denn wir sind alle davon betroffen. Wir müssen in der Ruhe bleiben, in der Kraft bleiben. Das Licht am Horizont, das ist für mich das Allerentscheidende jetzt, was wir dringend brauchen, um einen inneren Ausgleich zu haben, in die wirkliche Gelassenheit zu kommen, trotz dieser ganzen Dinge ausgeglichen zu sein. Und dies Ausgeglichene soll die innere Leere ersetzen. Und wenn wir unsere Seele zum Schwingen bringen, unser Inneres in Bewegung bringen, dann entsteht eine Reibung wie in dem berühmten Marmeladenglas, dem leeren, welches ich auf eine Herdplatte stelle, wo dann die Moleküle anfangen, sich zu reiben und immer wärmer werden und dann sich ausdehnen, bis das Glas zerplatzt. Genauso können wir unser Seelenleben auch anwenden. Und wenn wir da im Gottvertrauen stehen, und ich freue mich darüber, dass wir hier zum Schluss auch noch den Begriff des Schöpfers gehört haben und das sogar aus der bösen russischen Seite, also dann glaube ich, wenn wir richtig stehen, dass wir diese Probleme gut hinbekommen. Und ich glaube, es werden uns viele Hände gereicht, eben vielleicht von anderen Seiten, als wir es bisher gewohnt waren.
Wenn eine Tür zugeht, öffnet sich auf der anderen Seite vielleicht sogar ein großes Tor. Kann sein, durch das Licht fällt. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir gehen jetzt gleich in die Redaktion und werden noch den regulären Podcast aufzeichnen, auch mit Musik dann, aber der wird nicht so lang werden wie dieser hier. In diesem Sinne, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
Und tschüss.